gehören doch dem Jesus, der ein Sieger ist. Ich will nicht dauernd auf mich schauen, mir den Puls fühlen, mich im Spiegel betrachten, wie weit bin ich jetzt in der Heiligung? Bringe ich es besser fertig, von meinem mir zur Verfügung gestellten Geld abzugeben? Bin ich in der Liebe wärmer? Bin ich geduldiger? Nein, ich will sehen, Jesus, was du kannst und bin gespannt drauf, was du machen wirst. Bin ich versucht, auf mich zu schauen? Nein, halt mal. Werde ich enttäuscht sein oder hochmütig? Diese Gedanken haben den Paulus bewegt, als er Römer 6 und 7 geschrieben hat. Ein Stichwort, das euch helfen könnte, den schwierigen Zusammenhang von Kapitel 6 zu verstehen. Lest mal Vers 8 und 9. Wenn wir mit Christus gestorben sind. Jesus hat ja mal gesagt, Matthäus 16, wer mir nachfolgen will, der nehme das Kreuz auf sich. Denn wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Wer aber bereit ist, sein Leben aufzuopfern mit mir, ist das, was der Paulus aufnimmt. Jesus führt uns auch in einen Weg hinein, in dem wir oft zerbrochen werden. Jesus, kann ich nicht zumuten. Entschuldigung, dass ich mich um die Leute kümmere. Ich bin im letzten Jahr in einer Situation gewesen, die ich so noch nie erlebt habe. In so viel Dreck und Problemen drin, wo ich sagte, Herr Jesus, ist es, habe ich meine eigene Dummheit, dass ich in diese Sachen hineingekommen bin. Ich muss doch nicht anderen Leuten ihren Dreck aufräumen. Es gibt noch Wichtigeres. Jesus kann uns zerbrechen, dass er uns sagt, ich bin gekommen zum Dienen, und wo ich bin, soll mein Diener und meine Dienerin auch sein. Wenn wir mit Christus gestorben sind, was denkt ihr, die Sandra und ihre Eltern, die Missionarin, von der wir gehört haben, dass sie beerdigt, zerbrochen, ein Leben vor sich, begabtes Mädchen, mein Bruder sagt in Kirchheim, sie war Beste in der Klasse, tolles Abitur in Jugendkreisen, sprühend vor Leben, zerbrochen. Die Eltern sagen, lieber Gott, was hast du eigentlich vor? Man kann mit Christus sterben. Der hätte ja noch in Galiläa viel Kranke heilen können. Wie viele Menschen wieder trösten können? Zerbrochen am Kreuz. Wenn wir so mit Jesus verbunden sind, dass wir mit ihm sterben, glauben wir auch, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wissen, dass Christus von Toten auferweckt hinfort nicht stirbt, der Tod kann hinfort nicht über ihn herrschen. Jetzt sind wir mal gespannt, was dieser lebendige Jesus, dieser souveräne Herr, auch in meinem Leben tun kann. Der Grundgedanke von Kapitel 6. Bis hin zu Vers 23. Der Sünde soll, Sünde, Quittung, Auszahlung ist der Tod. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir müssen uns langsam angewöhnen, dass wir Christen nicht sagen, ach, jetzt muss ich leider sterben und Abschied nehmen von meinem Existenz. Nach der schönen Vorstufe kommt das Entscheidende. Gabe, was der Jesus uns geben wird, das Leben in Ewigkeit. Kapitel 6. Leider steht drüber Taufe und neues Leben, und die Taufe gehört zu den Dingen, über die man sich in der Christenheit endlos streitet bis zum jüngsten Tag. Deshalb wollen wir gar nicht so viel von der Taufe reden. Es geht darum, wie sieht das aus, wenn ich dem lebendigen Jesus gehöre? Und in Kapitel 7 kommt nochmal die Rückfrage, denn der Apostel Paulus will ja den Juden zuerst schreiben. Heißt immer den Juden zuerst, Kapitel 1, Vers 17, den Juden zuerst. Die sind Gottes geliebtes Volk. Und deshalb beschäftigt er sich in besonderer Weise mit den Einwänden, die von den Juden kommen. brauche ich denn diesen Jesus? Ich habe doch das Gesetz, das Mose uns gegeben hat, du sollst und du sollst nicht. Das genügt doch. Und da spricht der Paulus über das, was das Gesetz, die Moralvorstellung, das tut man doch hätte, schwäbisch gesagt, gell, was das leisten kann. Also Vers 6, was wir von Jesus erwarten können, der lebt und er will sich ja mein Leben durchsetzen. Kapitel 7, brauche ich wirklich diesen Jesus? Ihr merkt, das sind Gedanken, die uns vielleicht nicht so nahe liegen, und trotzdem ist ganz wichtig, dass der Paulus sie stellvertretend für uns durchdenkt. Jetzt lesen wir uns zum Arbeitsbogen auf der zweiten Seite. So offenbart Gott seine Gerechtigkeit. Das war unser Ausgangspunkt, das von Römer 1, 18 angefangen bis Ende von Kapitel 8 heißt, so offenbart, so macht deutlich Gott seine Gerechtigkeit, dass er einer sündigen Menschheit den gerechten Jesus hinhält, zum Glaubenden ankoppeln, einklinken, andocken, mir fallen keine anderen Wörter ein. Wenn man früher mit der Eisenbahn gespielt hat, vielleicht die jungen Männer spielen heute noch mit der Eisenbahn, immer, selbst bei einer gut funktionierenden Märklin-Eisenbahn, wenn man die Rangierlok rückwärts laufen lässt, koppelt der Wagen wirklich ein, hängt er an, zack. Und bei vielen Christen ist es so, dass bloß ein bisschen Stoß gibt bei der Konfirmation oder gelegentlich in der Jungschar, Jugendkreis, aber es kommt nicht zum Andocken, zum Einkoppeln. Das gehören wir zusammen. Gott hat der Menschheit diesen Jesus zum Ankoppeln gegeben. Und jetzt sagt der Paulus, ich möchte den Gehorsam des Glaubens aufrichten. Schon im Kapitel 1 spricht er von dem Gehorsam des Glaubens, 1 Vers 5 und nochmal im Kapitel 15. Ihr Menschen, seid doch endlich gehorsam. Gott hält euch diesen Jesus zum Ankoppeln hin. Und jetzt seid Gott gehorsam, sagt ja. Manchmal denke ich, ob man nicht sagen müsste, die schlimmste Sünde ist schlimmer als Ehebruch und Mord und Diebstahl, wenn wir das Angebot des heiligen Gottes auf die Seite schieben. Ich brauche es nicht. Oder später. Eine Verunehrung Gottes. Er hält uns Jesus zum Glauben hin. Jetzt macht er auch. Der Gehorsam des Glaubens ist, dass ich sage, dann kopple ich auch wirklich an. Eine der ersten Fragen aus unserem Kreis war, wo gestern? Neuem Tag, vorher, vor Montag. Warum tun wir Menschen so schwer, über eine gewisse Sympathie zu Jesus hinaus wirklich sagen, jetzt möchte ich mit Jesus leben und diesem Jesus Entscheidendes zutun? Warum tun wir so schwer? Da hat mir es geholfen, diesem Kleingedruckten erwähne ich das, ein katholischer Missionar, als ich vor langen Jahren in Nigeria war, hat mir gesagt, der Islam, der fasziniert die Leute. Der sagt ihnen, die Do-Nots, 10, 12 Sachen, was man nicht tun darf, und 5 Punkte, was man tun muss, To-Do, den Ramadan einhalten, und Barmherzigkeit üben, 5 Punkte. Und wenn man die abgehakt hat, kann man sagen, bin ich okay vor Gott. Und da hat der Missionar gesagt, das ist faszinierend. Das Gesetz, das sagt, wenn du das lässt, dann bist Gott recht. So wie ich so oft höre, bei Vorbereitungen von Beerdigungen, haha, der Vater war immer gut, der hat nie gestohlen, der hat nie über der Durst getrunken, der war sparsam. Als ob das entscheidend ist am Leben. Das kann ich abhaken. So, ich bin einigermaßen recht. Mit Jesus leben, ist sehr schwierig dann. Nur mit 78, wie bei mir, denke ich, mache ich mir eigentlich was vor? Ist das bloß eine christliche Vorstellung? Oder ist das wirklich? Oh ja, der Jesus, der so viel in meinem Leben getan hat, ist eine Wirklichkeit, der mir so viel Zuteilungen auch gibt an Erkenntnis, der mir nahe ist. Mit Jesus leben ist gar nicht so einfach. Aber wir dürften ihm zutrauen, dass er Großes in unserem Leben wirkt. Wir kommen also zur nächsten Überschrift. Wir sind also eingeladen, diesem Jesus, der uns von Gott gnädig zugedacht und zugeteilt ist, ganz Großes zuzutrauen und von ihm ganz Großes zu erwarten. Wir wissen, dass Christus von Toten erweckt, nicht stirbt, der Tod kann nicht über ihn herrschen, der herrscht. Jesus lebt. Jetzt erzähle ich euch drei Geschichten aus der Kirchengeschichte. Heute machen wir es mal ein bisschen anders als sonst, dass wir nicht so arg in die Abschnitte hineingehen, sondern mehr erklärend etwas dazu sagen. Der junge August Hermann Franke war ein begabter Theologiestudent. Das heißt, er wollte eigentlich gar nicht Pfarrer werden, sondern Philosophieprofessor. Aber er hat sein Vikariat gemacht, 21-jährig, in Lüneburg. Und da hat ihm der Pfarrer gesagt, am Pfingstmontag oder Ostermontag, war so ein zweiter Feiertag, kannst du die Predigt halten. Und da hat er sich vorbereitet, Ende von Johannes 20, und schon seine Predigt schreiben wollen, erstens, zweitens, drittens, über das Wort, dieses ist geschrieben, dass ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ihr in diesem Jesus das Leben habt. Und als er seine Predigt geschrieben hat, hat er plötzlich gemerkt, was wäre in meinem Leben anders, wenn es Jesus gar nicht geben würde? Gut, da wäre ich vielleicht nicht Pfarrer, aber wäre ich vielleicht buddhistischer Morallehrer oder hinduistischer. Würde ich meine Zeit anders einteilen? Hätte ich andere Vorstellungen vom Leben? Würde mich andere Literatur interessieren? Das stimmt doch bei mir gar nicht, dass ich im Glauben an Jesus das Leben habe. Das ist ein bisschen Patina außenrum um mein Leben, aber in diesem Jesus, ich bin doch dabei, mich dauernd selber zu betrügen. Und ich in einen ganz tiefen Abgrund der Depression gefallen, wie in einen tiefen Brunnen, wo am Schluss nach 4 Wochen geschrien hat, lieber Jesus, wenn es dich gibt, erweis dich mir. Und dann beschreibt er in seinen Tagebüchern, es war, wie wenn eine Hand sich gedreht hätte, im nächsten Augenblick wusste ich, Jesus lebt. Und von dem Augenblick an wurde aus dem jungen August Hermann Franke ein Vulkan von Ideen, Kraft, Erfindungen, Neuerungen, Kantsteinsche Bibelanstalt, das große Pädagogium in Halle, das das ganze Unterrichtswesen in Preußen umgestaltet hat, die Entdeckung der Weltmission plötzlich nach Indien hinein. Wer Jesus wirklich bei ihm einklingt, bei dem kommt eine neue Kraft ins Leben, eine neue Vitalität, dass ihr in ihm das Leben habt. Wird das Leben nicht eng, langweilig, sondern kommt eine neue Kraft hinein. Jetzt könnte ich viel aus der Kirchengeschichte erzählen. Der Flickschuster William Carey, C-A-R-E-Y, in England, hat als junger, frommer Mann drunter gelitten. Jesus hat uns doch gesagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jünger alle Völker. Warum tun wir es nicht? Es gab bis 1750 keine Weltmission. Katholisch ja, aber nicht evangelisch. Und er hat sich interessiert, hat Bücher ausgeliehen. Er selber war viel zu arm. Kapitäns Cook, Entdeckungen und hat das, was er aus Büchern gelesen hat, hat aus Lederzipfeln in seiner Schusterwerkstatt so eine Art Globus gemacht und eingetragen, wo er neue Informationen über Afrika, über Indien gefunden hat. Und dann hat er, der Flickschuster, eine Schrift geschrieben von der Pflicht der Christenheit, Necessity of the Christianity, den Heiden das Evangelium von Jesus zu bringen. Und das gelehrte England hat sich den Bauch gehalten vor Lachen, dass ein Flickschuster sagen will, was Aufgabe ist. Da hat er seinen kleinen Besitz verkauft und ist selber hinausgegangen nach Indien. Seine Frau ist drüber verrückt geworden, seine Gefährten haben ihn verlassen. Und nachdem er 7 Jahre vergeblich gewirkt hat, in Serampur, hat er niedergeschrieben, lasst uns endlich von Jesus Großes erwarten, lasst uns endlich für Großes für Jesus wagen. Endlich mit Jesus Großes wagen. Als er ein paar Jahre später gestorben ist, gab es 127 Gemeinden in dem Bezirk. Das College, das er aufgebaut hat, Flickschuster, ist heute die Universität, an der die meisten Pastoren in Indien ausgebildet werden. Der englische Staatsarzt, der zu ihm kam an sein Sterbebett, hat gesagt, Herr Dr. Carey, er hat einen Ehrendoktor bekommen, der Flickschuster. Herr Dr. Carey, Sie können getrost sterben. Was Sie geleistet haben mit den Hospitälern und Hebammenstationen und Schulen und Gemeinden. Herr Dr. Carey, Sie haben groß geleistet. Da hat er gemurmelt, sprechen Sie doch nicht immer von Dr. Carey, sprechen Sie von Careys Heiland. Sehen Sie, wir sind eingeladen, einzukoppeln bei dem Jesus, von dem man Großes erwarten kann. Könnte ich endlos weitermachen. Ich erzähle immer gerne aus der Kirchengeschichte, weil es da anschaulich wird, was Jesus machen kann. In Korntal ist begraben der Missionar Dr. Ludwig Krapp und sein Gefährte Johannes Rebmann. Die haben 3 Jahrzehnte vergeblich in Afrika geschafft unter großen Entbehrungen. Bloß einen verkrüppelten Afrikaner konnte Rebmann taufen. Die haben gedacht, Schlag ins Wasser. Und heute ist in der Kathedrale von Nairobi neben dem Bild von Jesus ein großes Bild vom Rebmann und vom Kraft. Die dortige, lebendige Christenheit in Ostafrika, wahrscheinlich die lebendigste Christenheit auf unserem Kontinent, sagt, sie sind unsere Väter. Die Gemeinschaften waren Schlag ins Wasser. Aber Jesus hat auf wunderbare Weise aus diesen Anfängen, die vergeblich schienen, etwas gemacht, dass plötzlich Gemeinde entstanden ist. Das wahr wurde, seid fest, unbeweglich, nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist, weil Jesus auch noch da ist. Da sage ich Eltern, die sagen, bei unseren Kindern und Enkeln ist gar nichts vom Glaube da. Warte doch mal ab, was Jesus nur draus macht. So wie der Abraham nicht gesagt hat, ist vorbei. Lasst uns festhalten am Glauben, dass er Großes wirkt. Jesus lebt. Das steht in Kapitel 6. Und in umständlichen Worten, uns fängt an mit der Taufe. Wisst ihr nicht, Vers 3, Kapitel 6, Vers 3, wisst ihr nicht, dass alle, die wir aus Christus getauft sind, die sind in einen Tod getauft, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln, denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind, so werden wir auch in seiner Auferstehung gleich sein. Schlucken Sie 2-mal kräftig und atmen Sie 1-mal durch. Taufe. Ein Riesenproblem für jeden verantwortlichen Pfarrer. Wenn Eltern kommen, die mit Glaube und Bibel und Kirche überhaupt nichts am Hut haben, aber sagen, unser Josi soll getauft werden, die Oma will's. Da tät man am liebsten sagen, jetzt beten wir und danke, dass ich das gesundes Kind habe, aber Taufe ist was noch was anderes. Taufe heißt, tauft sie auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes. dass wie ich den Namen Chefbuch trage, ich den Namen Jesus eigentlich als meinen Zunamen habe. Ich gehöre dem Christus, so wie ich meinen Eltern gehöre. Ein Rechtsakt, die Taufe. Es will der Herr Jesus, dass die Christen nicht bloß dem Namen nach Christen sind, sondern das versiegelt, wie meine verflossene Braut, meine heutige Frau, mir den Ring, das ist nicht bloß ein Zeichen, das ist eine Garantieerklärung. Ich will zu dir gehören. Kannst du angucken, täglich tragen. So ist die Taufe eine Garantieerklärung Gottes. Wer zu mir gehört, gehört nicht zu mir. Und deshalb kommen ja viele auf den Gedanken und sagen, die Kindertaufe ist nichts, wir wollen uns als Erwachsene taufen lassen. Wenn wir wirklich sagen, ich möchte Jesus gehören, ja, und was ist, wenn ich im Glauben wieder schwach werde, muss ich dann wieder getauft werden? Also, nein, ist eine Garantieerklärung des Herrn Jesus. Natürlich denke ich, wir sollten es viel öfter machen wie in der Missionstaufe, wo Menschen wirklich Jesus gehören wollen. Dass wir dann auch taufen. Aber Paulus hat ja solche Leute gehabt, wenn die Lydia in Philippi oder der Kerkermeister von Philippi gesagt hat, möchte Jesus gehören. Dieser Schatzmeister der Königin Kandace aus Äthiopien gesagt hat, was muss ich tun, damit ich wirklich dazugehöre? Komm, hier lass dich taufen. Das war die Erklärung dazu. Da steht Gott dazu, wie mit dem Stempel eingetragen, urkundenmäßig, du gehörst mir. Deshalb wird von der Taufe gesprochen, wir sind mit Jesus verbunden und wir können ihm Großes zutrauen, der auch in unserem Leben herrschen will. Jetzt nehmen Sie den Abschnitt kleingedruckt. Manchmal wurde schon gut gemeint, gutmeinend gesagt, wenn das so ist, dass wir Jesus gehören, dann wollen wir doch als Leute, die ihm gehören, nicht seiner Firma Schande machen. So wie man heute noch in Sindelfingen und Böblingen sagt, man kann beinahe unterscheiden, wer zum Daimler gehört oder wer zu IBM gehört. Die Daimler-Leute hätten nie das Jackett abgelegt. Die sind immer Comme-il-faut angezogen. Gell? Wir gehören zur Firma Daimler-Benz. Die IBM-Leute haben es ein bisschen legerer. Aber Daimler-Leute, ich bin meiner Firma schuldig. Und so sagen manche Christen, du bist dem Herr Jesus schuldig, mach keine Schande. Nein, jetzt geht's schon wieder moralisch los. Wir wollen dem Herrn Jesus nicht im Weg stehen, dass er mit seiner Kraft aus meinem Leben was macht. Das heißt mal in Nazareth, Jesus konnte dort keine große Tat tun, um ihres Unglaubens willen. Ich möchte, dass Jesus große Taten tun kann in meinem Leben und nicht im Unglauben abbremsen. Darum geht's in Kapitel 6. Und dann nochmal Kapitel 7, wozu brauche ich denn diesen Jesus? Und das, was du schreibst, Paulus, mit der Taufe, und dass Jesus herrschen will, und dass er den Kampf aufnehmen will. Jesus lebt, Jesus siegt, Halleluja, Amen. Der Satan möchte dagegen wirken, aber Jesus kämpft. Brauchen wir denn dauernd diesen Jesus? Kapitel 7, Vers 1. Wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt. Es geht ums Gesetz. Das, was der Mose gegeben hat in 10 Geboten und bis hin zum Heiligkeitsgesetz mit vielen Anweisungen, was in Israel heilig ernst genommen wird bis heute, was ich am Sabbat tun darf und oder nicht, ob ich überhaupt einen Ofen anstecken darf am Sabbat, ob man Gasherd anstecken darf, bis in die kleinsten Bestimmungen hinein. Ich möchte den Sabbat heiligen. Ich möchte nicht zu den Verächtern des Gesetzes gehören. Was brauche ich denn Jesus? Wir haben doch das Gesetz. Und da sagt Paulus, Kapitel 7, Vers 8, die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Das letzte Vers vorher im Vers 7. Ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Einer meiner Freunde hat mal gesagt, ich bin dem Weißen Kreuz, das ist so eine christliche Organisation, die für Reinheit eintritt im geschlechtlichen Leben. Hat er gesagt, ich bin verdorben worden durch die Vorträge, die ich im Weißen Kreuz gehört habe. Hat er gesagt. Da bin ich auf Dinge gekommen, von denen ich vorher gar nichts geahnt habe. Also, seht, so oft man, das sollte man nicht tun, von dem sollst du den Finger lassen, kommt man plötzlich auf Sachen, die ich im Leben nie gedacht hätte. Paulus sagt, Entschuldigung, selbst wenn du weißt, du sollst nicht tun, wirst du gereizt, dass du sagst, ich würde es doch mal gern probieren. Es gibt unter Christen eine sogenannte Pfützentheorie. Ich kann doch einem Sünder nicht helfen, wenn ich nicht selbst durch manche Pfütze des Lebens gegangen bin und erst weiß, wie die Sünde ist, dann kann ich eigentlich erst mit dem anderen mitfühlen. Es gibt die dummsten Gedanken, die es gibt. Oder Paulus sagt, jetzt halt dich doch dran, dass Jesus den Kampf aufnehmen will. Du bist furchtbar schwach. Ihr ahnt nicht, wie schwach wir sind. Und jetzt kommt im Kapitel 7, Vers 18. Ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl. Das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Vers 22. Ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ganz innen drin sage ich, das ist richtig, das wäre eigentlich gut. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Also lieber Mann, das Gesetz allein schafft's nicht. Aber wer denn dann? Vers 25. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn jetzt ein Punkt hier wäre, wäre alles Halleluja, wunderbar. Aber es geht weiter, so diene ich nun mit meinem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Also mein Denken, Fühlen sagt, das, was Gesetz Gottes will, ist gut. Aber das hat gar keine Widerstandskraft. Eine Widerstandskraft hat bloß Jesus. Der wird mit der Sünde fertig und mit der Schuld. Wir sollten dem lebendigen Jesus unglaublich viel mehr zutrauen als dem Gesetz. Das Gesetz, so heißt es im zweitletzten Abschnitt, ist zwar für den normalen Menschen faszinierend, denn die Do-Nots, das darf man nicht tun, kann man ebenso abhaken wie die religiösen Pflichten und sich darüber als ein sehr rechtschaffener Mensch vorkommen. Paulus jedoch macht deutlich, wie ohnmächtig das Gesetz mit seinem Do-Nots ist. Dagegen gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Da kommen wir morgen drauf. So sehr ich bedauere, dass Schwester Friederike krank ist, freue ich mich, dass ich nochmal zu Ihnen kommen darf. Da wird man einsetzen mit dem, was das heißt. In Christus sein, in die Gegenwart von Christus eingehüllt sein. Eigentlich ist jeder Gottesdienst so gedacht, wenn wir sagen, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes Heiligen, dass nicht das Menschliche eine Rolle spielt, meine Gedanken, sondern das mit deiner Macht nimmst du in deine Hand. So können wir in Christus sein. Und so gibt es keine Verdammnis für die. Jesus sagt, du gehörst mir. Ich weiß, was in deinem Leben auch krumm läuft, aber du gehörst mir. Als einmal die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich nach dem Gesetz gemüht haben, ein anständiges Leben zu führen, gesagt haben, Herr Jesus, alle Entschuldigung, mit diesen Ganoven, mit den Dirnen da und diesen Vaterlandsverrätern, diesen geldgierigen Zöllnern, gibst du dich ab, setzt dich an den Tisch, diesen Dreckskerl, diesem Geschmeiß der Menschheit. Jesus gesagt, die brauchen es besonders. Gesunde brauchen keinen Arzt, aber Kranke. Ich bin gekommen, damit Sünder zurechtkommen. Und unter die möchte ich mich auch zählen, dass ich diesen Jesus in besonderer Weise brauche. Jetzt habe ich Ihnen bloß ein paar Stichworte genannt, die Ihnen helfen können, wenn Sie in Ruhe Kapitel 6 und 7 lesen, ein paar Schneisen eventuell entdecken. Morgen wollen wir es bei Kapitel 8 wieder ein bisschen anders machen, bei diesem großen Siegeslied der Heilsgewissheit, Kapitel 8. Aber jetzt haben wir noch 14 Minuten, dass Sie endlich zu Wort kommen können und Rückfragen stellen, denn es ist todsicher so, dass vieles unklar geblieben ist, auch wenn ich mich schweißtreibend bemüht habe, manches klar zu machen. Jetzt fragen Sie nach, durchs Nachfragen wird es klarer. Bitte. Sie müssen bloß laut reden, weil bei mir neben vielen Organen ausgehört wird. Also, lest mal Kapitel 7, Vers 12, ob das eine Antwort ist auf Ihre Frage. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Der Paulus hat das Gesetz nicht schlecht gemacht, aber ich bin schwach. Und dadurch, dass mir vorgehalten wird, du solltest das machen, du solltest das lassen, ist damit noch gar nichts geschafft. Ich brauche eine ganz andere Kraft, damit das gute Gesetz auch erfüllt werden kann. Ja, Jesus waren die 10 Gebote wichtig. Müssen wir als Bergpredigt entlang gehen, da sagt man schon, nicht bloß Ehe brechen, sondern wer eine Frau anzieht, ihre zu begehren. Und nicht bloß kein falsches Zeugnis reden, sondern eure Rede sei ja, ja, nein. Jesus konjugiert das nochmal durch, die 10 Gebote, das Gesetz. Das Gesetz ist gut. Bloß die Frage ist, wo wir die Kraft herbekommen, dass wir auch das gute Gesetz halten können. Und deshalb nicht bloß, deshalb ist schon wichtig, den eigenen Kindern und in der Jungschar und im Kindergottesdienst, den Kindern Jesus groß zu machen. Und nicht bloß sagen, Hammer lebt anständig, man nimmt sich zusammen, man schafft da was oder... Unsere ganze Erziehung ist ja so moralisch gerichtet, sondern es muss in unser Leben eine neue Kraft hineinkommen. Ich weiß nicht, ob Ihre Frage einigermaßen verstanden wurde und beantwortet. Danke. Ja. Bitte, machen Sie weiter.
So schwer ist das auch, weil Jesus, je mehr Raum wir ihm geben, je mehr wir ihm geben, sagt er, so ist es ja auch, umso besser ist es. Ne? Das möchte ja Jesus auch, dass wir ihm alles geben und auch ganz zu ihm gehören. Das macht ja vor vielen Dingen nicht halt. Ich weiß manchmal nicht, was darf ich und was darf ich nicht. Ne? Und wie viel soll ich ihm, muss ich ihm alles geben? Ich habe ein bisschen was Gespartes, weil ich eine geringe Rente erwarte. Ihm alles zu geben, ich weiß, dass er das möchte, weil er kann am besten wirken, wenn wir nichts vorenthalten. Ne? Wenn wir ihm alles geben auch. Ne? so habe ich es auch schon öfter gelesen, auch hier in irgendwelcher Literatur auch, also ihm alles geben. Das ist natürlich wirklich auch schwer. Also ich kämpfe schon auch immer mit meinem, Ich, ne?
Schwere Frage, aber mir fällt es schwer, darauf zu antworten, weil ich das schon wieder fast als Gesetz ansehe, Jesus alles zu geben. Es wird zwar in unseren Kreisen oft gesagt, ist aber falsch. Also es ist wie wenn einer sich verlobt und sagt, naja, Frau zu haben ist ganz gut, aber dann ist der Euro bloß noch 50 Cent wert. Dann gehört bloß noch die Hälfte mir. Als ob ich was hergeben müsste, wenn Jesus kommt. Also bei diesen Formulierungen ist bei mir immer ein bisschen kalt, sondern schwierig ist, möchte ich mal von meiner Erfahrung sagen, mit Jesus zu leben. Wenn Jesus sagt, der Sämann sät das Wort, und kaum ist das ausgesät, kommt der Arge und nimmt das Wort weg. Kann bei mir jeden Sonntag beim Gottesdienst passieren, nicht bloß beim Zuhören, sondern wenn die Leute am Dienstag sagen, Ihre Predigt am letzten Sonntag hat mir geholfen. Muss ich mir überlegen, über was habe ich eigentlich predigt? Es kann selbst beim Prediger sein, dass das Wort durch ihn durchläuft wie durch ein Brunnenrohr und nichts hängen bleibt. Weil der Teufel wegreißt. Wer es mit Jesus zu tun hat, hat es auch gleich mit dem Versucher zu tun. Und wenn Jesus sagt, wenn er als der Starke den bösen Geist ausgetrieben hat, Matthäus 12 steht das, nimmt der böse Geist andere bösen Geister, die schlimmer sind als er, und findet das alte Haus gekehrt und möchte wieder hinein. Also, wir sind in einen Kampf gestellt. Ohne Jesus kann einer wunderbar leben. Wenn einer sagt, ich lebe gut, ich brauche keinen Gott, und Jesus sagt, jawohl, du ahnst nicht, in welchen Kampf man hineinkommt, wenn man Jesus hat. Nicht bloß wegen dem Hergeben, verstehen Sie, sondern da ringen Mächte um einen. Wenn ich abends meine stille Zeit haben will, weil ich denke, jetzt kommt kein Post mehr oder kommt auch wenig Telefon, dann kommt todsicher irgendwas anderes und könntest nicht geschwind kommen und lass doch mal geschwind das liegen. Das ist doch nicht irgendein Mensch, der mich abhalten will, sondern der Teufel versucht, mich von der stillen Zeit abzuhalten. Deshalb ist ein Leben mit Jesus schwierig, weil andere Mächte auch um mich ringen. Ich bin in Kampf gestellt. Und weil in der Bibel immer wieder gesagt wird, hütet euch vor der Heuchelei. Der Herr Jesus hat ihm gesagt, hütet euch vor der Heuchelei der Pharisäer, vor dem Sauerteig der Pharisäer, die sich da und vorgemacht haben, ich bin schon recht. Die Heuchelei unter uns Christen, so wie wir jetzt mal beieinander sind, denken wir doch, wenn nur alle anderen Christen auch 14 Tage, 3 Wochen ihres Urlaubs dranrücken würden und sich vertiefen würden in einen Bibelkurs, das wäre richtig. Man denkt immer sehr schnell, wir sind gut und die anderen sind so erst zweite oder dritte Klasse. Dieser heuchlerische Gedanke ist zu schnell in einem drin. Dass wir uns vergleichen und gar nicht merken, das Schlimmste im Christsein ist die Stagnation oder gar der Rückschritt. Und wenn oft gesagt wird, bei den Evangelisationen werden doch bloß die Frommen zusammengekarrt. Na ja, die brauchen doch einen neuen Sugar, einen neuen Anstoß. Weil wir Christen wissen, dass die Stagnation, dass man nicht weiterkommt, sagt, ha, so wie bin ich schon recht. Und Jesus will uns weiterführen, ist ein lebendiger Herr. Also, das sind lauter so Dinge, wo ich meine, dass das Christsein schwierig ist. Das andere muss doch so sein wie in einer rechten Ehe, wenn meine Frau mir sagt, war das wieder zu teuer, was ich gekauft habe? Liebe Sigrid, du kriegst doch alles, was ich habe, gern. Ich bin doch froh, dass du meine Frau bist. Verstehen? Nicht, was wir Jesus geben müssen, sollen. Ich freue mich, dass er überhaupt mich gebraucht. Deshalb aufpassen, dass wir auch nicht gesetzlich formulieren. Lange Antwort auf eine kurze, wichtige Frage. Danke. Wir hätten noch mal Zeit für eine Runde. Aber Sie merken, wie diese Fragen uns weiterbringen.
Wer in Jesus ist, für den gibt es keine Verdammnis. Aber was sagt dann der Hebräer? Wehe dem, der es erfasst hat und weiterhin in der Sünde lebt? Oder führt dann Jesus so weit, dass man dann irgendwann nicht mehr sündigt? Oder wie soll ich das verstehen? Wenn ich Jesus gefunden habe und habe ihn im Herzen, aber dann habe ich ja mit Sündigen nicht aufgehört. Dann habe ich ja nicht zum Sündigen aufgehört. Wenn ich
Mikrofon, so wie die.
Ja. Also, wer Jesus hat, für den gibt es keine Verdammnis mehr, haben sie gesagt. Also steht ihnen im Wort. Aber was ist dann mit den 5 törichten Jungfrauen, die verloren gehen? Jungfrau ist doch die Braut für mich. 5 kluge, 5 törichte, halb Öl, halb Heiliger Geist, die Lampe ist das Wort Gottes. Gehen die dann, also wenn, die haben doch auch Jesus, sind aber bloß noch voll halbe Heiligen Geistes. Und da haben sich dann die bösen Mächte aufgemacht, sind in ihnen hineingekommen und sie schaffen es nicht. Ich frage jetzt, weil, wie soll ich das verstehen? Wehe dem, der es erfasst hat und weiterhin bewusst in der Sünde lebt. Hebräer 11.
Ich versuche ein paar Beiträge zu geben zu dem Umfassenden. Wir sind versucht zu sagen, weil das oft gesagt wurde in der Christenheit, wer nicht an Jesus glaubt, geht verloren, wird in der Verdammnis enden, kommt in die Hölle oder was gesagt wurde. Und wenn wir Paulus ernst nehmen mit Römer 1, Vers 18 folgendes, sind wir in der Verdammnis. Gott hat die Welt dahin gegeben. Wir sind in der Verlorenheit, so wie wir sind. Und das, was Jesus macht, dass er uns herausholt aus der Verlorenheit. So hat schon Johannes der Täufer gesagt, wer Jesus hat, wer an Jesus glaubt, über dem bleibt der Zorn Gottes nicht, der wird aus dem Zorn Gottes herausgeholt. Paulus sagt 1. Thessalonicher 1,10, der uns vom zukünftigen Zorn befreit. Jesus holt uns aus der Verdammnis heraus. Also nicht immer die Angst, was wird geschehen bei mir, sondern ich freue mich an dem Jesus, der mir aus der Verdammnis holt. Wie das bei anderen sein wird, darüber brauche ich mich nicht zu sorgen. Ja, Jesus hat zum Beispiel gesagt, wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert werden. Und wem wenig gegeben ist, von dem wird wenig gefordert. Und wenn ich Matthäus 25 ernst nehme, dann wird es Leute geben, die sagen, Herr Jesus, wann sind wir dir begegnet worden? Und Jesus gesagt, was ihr einem von diesen Geringsten getan habt. Es gibt noch sehr viele Wege, aber ich muss wissen, wenn ich vor Gott stehe, mit dem vielen, was ich versäumt habe, was falsch gelaufen ist, mit meiner ganzen Fantasie, mit meinen Begierden, habe ich eigentlich die Verdammnis verdient. Und jetzt sagt Jesus, komm doch her zu mir. Mit mir kommt man zum Vater. Für die gibt es keine Verdammnis, die bei Jesus sind. Das ist ein Angebot der Rettung. Ich weiß nicht, ob Ihre Frage jetzt ganz beantwortet ist.
Mir leuchtet ein, wer bei Jesus ist, der ist gerettet. Wenn Jesus in uns ist und ich in ihm, dann bin ich gerettet. Das ist klar. Das ist klar. Ja. So manches ist noch nicht klar, aber es ist zu kompliziert für heute.
Ja. Vielleicht kriegen wir morgen mehr Klarheit. Jetzt gehen wir mal morgen in Kapitel 8. Ist eigentlich gerade bei in der großen Bachmotette, so ist nun nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Wenn mein Leben noch so unvollkommen ist, wenn da oft stimmt, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht, sagt der Paulus. Und er sagt nicht, das war mein Leben vor Damaskus, sondern als Apostel. Wollen habe ich wohl, der sagt sich doch manchmal, ich wollte doch gar nicht so zornig sein mit euch Korinther. Aber vollbringen das Gute. Ich habe mich, muss ich mal aus meinem Leben sagen, ich weiß bis heute nicht, war ich in meiner Kindererziehung zu lax oder zu streng. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Einsatz in der Kirche zu streng war in der Synode, zu fanatisch, oder hätte ich noch viel mehr auf die Pauke hauen sollen. Das weiß ich nicht. Wird mir mal der Herr Jesus klar machen und wird mir deutlich machen, vieles war falsch. Aber gerade du hast dich zu mir gehalten und brauchst das. Also, wer die Verdammnis verdient und wie das sein wird, wird groß sein. Es ist nichts Verdammliches an denen, auch wenn noch so viel falsch war. Nichts Verdammenswertes, die in Christus sind. Damit ist eine Einladung, zu Jesus zu kommen. Wie das im Einzelnen aussehen wird, müssen wir mal abwarten. Jetzt ist 5:45. Jetzt darf ich mit Ihnen noch beten. Herr Jesus, wir merken oft wieder, wenn wir gerade die Schriften der Apostel hören, wie wir erst Anfänger sind, auch im Erkennen. Und wie wir es mit unseren Worten formulieren können. Und wie wir das zurechtbringen sollen in unserem Verstand, in unserer Einsicht, was du uns bedeutest, was du uns geschenkt hast und wie du unser Leben reich machen willst. Öffne du uns die Erkenntnis, wie den Jüngern von Emmaus du getan hast, dass unser Herz brennt und uns Zusammenhänge aufgehen. Danke, dass du auch das tun kannst. Amen. So, ich freue mich auf morgen, Römer 8, das Siegeslied der Heilsgewissheit. Ist gute Erholung.
Die Kanaaniter sagten zum Beispiel zu den eingewanderten Israeliten, ihr seid jetzt in Kanaan, jetzt müsst ihr den Göttern Kanaans dienen. Der Gott Israels ist ein Wüstengott. Der hat euch in der Wüste geholfen. Aber der ist nicht zuständig fürs fruchtbare Land, fürs bewohnte Ackerland. Und das ist uns selbstverständlich, dass ein Gott über die ganze Welt herrscht. Aber das war damals nicht selbstverständlich. Und das ist bei den Heiden heute auch noch nicht selbstverständlich. Wir kennen den Gott der ganzen Welt. Die Kinder haben schon so ein schönes Lied, meinem Gott gehört die Welt. Gell? Wir haben es nicht mit x verschiedenen Göttern zu tun, jeweils wenn wir die Landesgrenze überschreiten oder durchfahren, sondern mit dem einen Gott. Und dieser Gott sagt, auch den Syrern, was Sache ist, und den Phöniziern, den Philistern, den Edomitern, also den Nachbarvölkern Israels. Und nun achten Sie mal drauf, was Gott bei den Nachbarvölkern beanstandet. Warum er den Nachbarvölkern sein Gericht ankündigt. Hat jemand darauf schon eine Antwort? Also, wer es gelesen hat, hat vielleicht schon eine Idee. Haben Sie was gesagt, Benjamin? Nee. Frau Neis? Aber die Gebote kannten die Nachbarvölker nicht. Es waren Heiden. Also mit den Geboten Gottes hat Gott sie nicht behaftet. Sie waren ja Heiden. Mein Gehör ist nicht mehr das Beste, deshalb habe ich die Bitte, wenn jemand was sagt, dass man geschwind aufsteht, dann ist die Akustik etwas besser. Ja, richtig, aber es gibt Unterschiede. Also jetzt machen wir mal weiter. Jetzt ist schon hoffentlich, sind Sie ins Fragen gekommen. Damaskus, Syrien. Syrien, eine ganz alte Nation, die existieren bis heute. Gell? Die Syrer kennen wir, Assad. Und immer waren die Syrer die Feinde Israels. Zieht sich durch diese lange, lange Geschichte. Sie haben, so sagt Gott, Gilead, das ist ein Teil von Nordisrael, mit eisernen Schlitten zerdroschen. Wir wissen nicht genau, was gemeint ist, ob sie mit eisernen Schlitten über die gefangenen Israeliten gefahren sind. Also es muss jedenfalls was Furchtbares gewesen sein, weil Gott das hier anführt. Und noch was, diese 6 Fremdvölkerprophetien, die beginnen immer mit demselben Satz, wegen 3 und wegen 4 Übertretungen von Damaskus wende ich solches nicht ab. Dieser Zahlenspruch meint aus einer unabsehbaren Kette von Übeltaten wird nur ein Beispiel herausgehoben oder 2. Aber das heißt nicht, dass die nur 3 oder 4 Übertretungen getan haben, sondern es ist eine Fülle von Übertretungen und 1, 2 Beispiele erwähnt. Die Heiden hatten nicht die Gesetze Israels. Das, was Gott hier beanstandet, sind Vergehen gegen das Gewissen, gegen das ins Herz geschriebene Gesetz. Jetzt nicht die 10 Gebote, aber einfach, wir würden es heute, wir haben dafür heute ein passendes Wort, gegen die Menschenrechte. Vergehen gegen die Menschenrechte. Hochaktuell. Und das beanstandet Gott bei Syrien hier und kündigt an die Zerstörung der Paläste des syrischen Königs. Und ich will den Riegel von Damaskus zerbrechen. Die Stadt, also die Städte waren alle umgeben von Stadtmauern. Und in den Stadtmauern waren Tore. Und diese Tore waren sehr stabil und wurden, wenn ein Feind im Anzug war oder nach, mit eisernen Riegeln, die wurden da durchgeschoben. Sie kennen das vielleicht von alten Stadttoren oder mal im Museum gesehen. Also eiserne Riegel, damit kein Feind dieses Tor zertrümmern kann und da reingelangen kann. Und Gott sagt, ich will den Riegel von Damaskus zerbrechen. Da merken wir, Gott spricht in die damalige Kultur hinein. der sagt nicht, ich werde eine Atombombe werfen. Gell? Das ist ja für uns eiserne Riegel und Stadtmauern ist ja heute ein Klacks mit Bomben oder gar Atombomben. Aber damals war es der optimale Schutz. Und Gott sagt, ich werde das zerbrechen. Und die Bewohner des Freveltals ausrotten, samt dem, der das Zepter im Lusthause hält, also dem König. Und das Syrervolk soll nach Kir in die Verbannung wandern. Daher stammen sie ursprünglich, also Wegführung wird den Syrern angekündigt. Dann folgen die vier Philisterstädte. Das waren Stadtfürstentümer, Philistea hier, Gaza, Ekron, Astod, Askalon. Und was wird bei ihnen beanstandet? Vers 6b, weil sie Gefangene in voller Zahl abgeführt und an Edom ausgeliefert haben. Sie haben also vermutlich Sklavenhandel getrieben mit Leuten, die sie von Israel her gefangen genommen haben. Sklavenhandel mit Israeliten getrieben. Vers 9 und dann wieder die Gerichtsankündigung. Vers 8. Umkommen soll, wer von den Philistern noch übrig ist. Die Philister kennen wir. David hat vorher früher gegen die Philister gekämpft. Dann Vers 9. Eine Gerichtsankündigung gegen Tyrus, weil sie Gefangene in voller Zahl an Edom ausgeliefert haben und des Bruderbundes nicht gedacht haben. Also sie haben, die Tyrer, einen Bund geschlossen mit den Israeliten. Wir kennen die einzelnen Bestimmungen nicht, aber jedenfalls war das, was sie getan haben, gegen diesen vor Gott geschlossenen Bund. Und deshalb meldet sich der Herr, in dessen Namen der Bund geschlossen wurde, und Gott sagt, weil sie Gefangene an eine Drittmacht ausgeliefert haben, verkauft haben, an die Edomiter. Darum wird Tyrus zerstört werden. Ich sage es in Kurzfassung. Die Edomiter werden in Vers 11 genannt und auch sie haben sich vergangen. Da heißt es, weil Edom seinen Bruder mit dem Schwert verfolgt und sein Erbarmen erstickt und seinem Zorn stets den Lauf gelassen und seinen Grimm alle Zeit behalten hat. Und deshalb Zerstörung Edoms und seiner Paläste. Woher stammen die Edomiter ab? Ja, die Nachkommen Esau. Wir kennen Jakob und Esau und wir staunen heute, gell, wie aus einem ein ganzes Volk werden konnte. Aber das ist unter normalen Umständen, wo nicht abgetrieben wird und. Das ist normal, gell. Da kann aus einem Ehepaar ein ganzes Volk werden. Das braucht natürlich etliche Generationen, aber das ist so. Und sie haben ihr Erbarmen erstickt. Sie haben ihr Brudervolk mit dem Schwert verfolgt, gekämpft gegen die Israeliten. Dann die Ammoniter, 13 bis 15, da greift Gott als Beispiel heraus, was sie unter anderem gerichtsreif macht, weil sie die Schwangern in Gilead aufgeschlitzt haben, um ihr eigenes Gebiet zu erweitern. An diesem Beispiel merken wir Verletzung der Menschenrechte. Ja? Dazu